Wir möchten mal Altes Testament ein Bibelwort betrachten und dann vielleicht uns noch Zeit nehmen zum Zeugnis ablegen. Wer zur Ehre Gottes möchte ein Zeugnis dem Herrn darbringen. Ich lese, wer eine Bibel hat, kann mitlesen. Also 4. Mose, Kapitel 13. Und da lesen wir zuerst Vers 1 bis 3 und dann vom 17. Vers weiter. 4. Mose, Kapitel 13. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Kindern Israel geben will, aus jeglichem Stamm ihrer Väter einen vornehmen Mann. Mose aber sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn, die alle vornehmsten Männer waren unter den Kindern Israel. Vers 17. Dass sie nun Mose sandte, das Land Kanaan zu erkunden, sprach er zu ihnen: Zieht hinauf ins Mittagsland und geht auf das Gebirge. Es gibt mal acht, weil Mose hat den vornehmsten Männern, den 12 Männern, hat ihnen jetzt einen Auftrag gegeben. Und ich glaube, ihr werdet auch sagen, ja, das hat er nicht gesagt. Also jetzt kommt in den nächsten Versen, was Mose für einen Auftrag gegeben hat, den Kundschafter. Und beseht das Land, Vers 18, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, wenig oder viel ist. Und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob es gut oder böse sei, und was für Städte sind, darin sie wohnen, ob sie in Gezelten oder Festungen wohnen, und was es für das Land, was es für ein Land sei, ob es fett oder mager sei, und ob Bäume darin sind oder nicht, seid getrost und nehmet die Früchte des Landes. Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben. Ist euch vielleicht auch etwas aufgefallen, was Mose hat nicht gesagt? Schaut mal, er hat gesagt, schaut das Land an, wie das Land ist, wie die Bewohner sind. Sind sie stark, sind sie groß oder ob sie wirklich Festungen sind und dergleichen. Aber Mose hat nicht gesagt, gibt acht und überlegt euch, können wir sie besiegen oder nicht? Weil Mose war ganz getrost. Gott hat gesagt, ich werde eins nach dem anderen werde ich euch geben. Und schaut mal, gerade dieser Gedanke hat die 10 Kundschafter zum Fall gebracht, zum Straucheln gebracht. Und das ist sehr wichtig, dass wir acht geben. Also, was die Kundschafter gesehen haben, das ist sehr interessant. Lasst uns mal Acht geben, was die, also 12 sind ausgesandt und was hier geschrieben steht, ihr lieben lauter Älteste. Ich möchte sagen, der Brüderrat ist ausgefahren, lauter Älteste. Männer, die das Sagen haben in der Gemeinde. Gott hat gesagt, also die senden Älteste aus, dass sie sollen, ich nehme an, dass Gott hat erwartet von denen, die ausgesandt waren, dass sie das, was sie sehen und nicht vergessen, dass Gott doch ihnen versprochen hat, ich bringe ihn in das Land. Dass Gott hat die Heiden, hat er zu jener Zeit nicht viel geachtet. Und darum ist es sehr wichtig, dass also von alle 12 Stämme immer wieder der Älteste ist gefahren. Und dann vom 25 bis zum 28. Vers, lasst uns mal lesen, Kapitel 13. Und sie kehrten um, als sie das Land erkundet hatten, auch nach 40 Tagen, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu den ganzen Gemeinde der Kinder Israel in die Wüste Paran, Kades, und sagten ihnen wieder und der ganze Gemeinde, wie es stünde, und ließen sie die Früchte des Landes säen. Ich stelle mir vor, in der Wüste, Wüste Paran, also ist wirklich eine rechte Wüste, knapp Wasser zum Trinken. Und jetzt bringen sie die Früchte von Kanaan. Es sollte doch eigentlich alle Mut geben, Schaut mal, wir sind unterwegs, das Land ist nicht mehr weit und solche Früchte wachsen in dem Land. Das ist unsere Zukunft, hätte so müsste sagen. Und 27 heißt es das dann so. Und erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, dahin ihr uns sandet, darin Milch und Honig fließt. Und dies ist seine Früchte. Das bekennt man. Das sind auch die Zehe bekannt, gesagt, es ist ein Land wirklich, wo Milch und Honig fließt. Wir haben das mit unseren Augen gesehen. Jetzt weiter, was ich dann noch sagen. Jetzt steht so geschrieben, nur das starkes Volk darin wohnt und sehr groß und feste Städte sind und wir seien auch Enaks Kinder da selbst. Wir seien Riese darin. Und mit diesem haben die Zehn, das haben jetzt die Zehn ausgesprochen, und mit diesem Aussprach, also das ist eine feste Stadt, aber wir haben Enaks Kinder gesehen. Wir waren so klein gegen ihnen und wir können das Land nicht einnehmen. Ihr Lieben, und mit diesem Gedanken haben sie der ganze Gemeinde Furcht und Verzagtheit eingebracht. Und das hat wirklich, das hat also Mitfolgen gehabt. Einer oder manche, die sind gesessen, haben sich gefreut, jetzt werden wir Botschaft, jetzt werden wir Nachricht bekommen von unserem zukünftigen Land. Aber wo sie dann gehört haben, Enaks Kinder, feste Stadt, es ist unmöglich zum Einnehmen, dann ist manche der Mut gesunken und haben gesagt, das können wir nicht tun. Und was noch wichtig ist, lasst uns jetzt mal Kapitel 4, die ersten zwei Verse lesen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Kinder Israel murrten wieder Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben wären oder noch stürben in dieser Wüste. Hier ist so ein wichtiger Gedanke. Schaut mal, wir sagen manchmal so unüberlegt manches aus. Soll es über Gemeinde sein, soll es über Kinder Gottes sein, so unüberlegt aus. Und sagen, das und das möchte doch Zufall kommen. Und schaut mal, hier hat die ganze Gemeinde gesagt, ach, wären wir in Ägypten gestorben, wäre besser gewesen. Oder hier in der Wüste. Und der Herr hat das gehört. Der Herr hat das gehört und gesagt, ach, besser hier in der Wüste sterben. Gut, der Herr hat gesagt, ihr werdet sterben. Also unter 20 Jahre, also die älter waren als 20 Jahre, Militär und Vornehme, alle, die sind alle gestorben. Warum? Nach ihrem Wunsch. Sie haben gesagt, wir möchten besser hier sterben. Deshalb ist es so wichtig, wenn wir in Gedanken aussprechen, dass wir vorüberlegen, was wir sagen, weil Gott hört alles und Gott weiß auch alles. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig. Und Gott hat ja nicht gesagt, ja, nach eurem Wunsch werdet ihr auch hier alle sterben. Aber den Gedanken will ich nicht lesen, den kennen wir als Bibelleser. Aber wir möchten vom 5. Vers weitergehen. Mose und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israel. Schaut mal, Mose und Aaron, die den Auftrag bekommen haben von Gott. Und ich möchte sagen, es war ein Stellvertreter zwischen Gott und zwischen dem Volk Israel. Und sie beugten sich, sie fielen auf die Erde. Im Alten Testament lesen wir das sehr, sehr oft. Wenn eine Not war oder wirklich das Volk in Bedrängnis war, dann sind die Ältesten oder die Propheten, sie haben sich auf die Erde niedergeschmissen und gebetet, Herr, jetzt kannst du nur allein helfen. Ihr Lieben, auch das ist für uns sehr wichtig, dass wenn wir in Nöten sind, vielleicht unter den Kämpfen sind, dass wir nicht vielleicht suchen, wer ist schuld, sondern dass wir auf die Knie möchten kommen. Auf die Knie kommen und sagen, Herr, vielleicht bin ich schuld, dass es nicht so läuft, wie es sein sollte. Und immer wieder, dass wir die Schuld an uns suchen. Und da können wir von Mose und von Aaron lernen. Denn Gott hat mit dem Mose von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Es ist wirklich ein Gottesmann gewesen und die Menschen haben es so verachtet und deshalb ist ihnen nichts geblieben, nur zum Beten. Und Josua, der Sohn des Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider zum Zeichen. Wir beugen uns vor Gott, wir demütigen uns vor Gott. Uns tut es leid, dass ihr so weit gekommen seid, haben ihre Kleider zerrissen, dass sie sehen sollen, also, dass wirklich diese Menschen nicht recht haben. Und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, das wir gewandelt haben, es zu erkunden, ist sehr gut. Auch gesprochen wie die Zehn. Die Zehn haben gesagt, ja, das ist wirklich ein gutes Land, Milch und Honig fließt. Und hier wird jetzt der Josua und Kaleb auch bestätigen, es ist ein gutes Land. Aber so schön, dann sagt er so, sagen die zwei so, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns das Land in das Land bringen und uns geben ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallet nur nicht ab von dem Herrn. Der Gedanke hat mir so schön gefallen. Als zwei Kundschafter, wo wirklich ausgerichtet, wo ein Geist Gottes in ihnen war. Er hat gesagt, das Land ist wirklich gut, aber falle doch nicht ab vom Herrn. Ich bin mir sicher, auch die Gemeinde und auch die 10 Kundschafter sind gar nicht zu dem Gedanken gekommen, wir können es von Gott abfallen, weil wir gegen Gott reden. Es kam ihnen doch wohl gar nicht in den Sinn. Aber die Männer Gottes, wo den Geist Gottes hatten, sprachen zur Gemeinde, falle doch nicht ab von Gott. Halte dich doch an Gott, wir haben das Land auch erforscht, es ist wirklich so. Und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, wenn es auch Enaks Kinder sind. Fürchtet euch nicht. Warum? Wenn Gott mit uns ist, das fliege ich jetzt hinzu, wer mag wider uns sein, spricht das Wort Gottes. Und der Paulus sagt, wo sollen wir hingehen? Also, weil Gott hat das ewige Leben und in seiner Hand. Denn wir wollen sie wie Brot fressen. Schaut mal, warum gebraucht hier der Kaleb diesen Gedanke? Also ein Laib Brot, du kannst nicht hinsetzen und den ganz aufessen. Du musst Scheibe nach Scheibe wird man essen, bis das Brot fertig ist. Und den Gedanken wollte Kaleb sagen, Stamm für Stamm, aber wir werden sie besiegen. Wir werden sie auffressen. Bloß sage dich nicht ab von Gott. Kaleb wollte sagen, klar, nicht in einem Tag können wir sie besiegen, aber Stamm für Stamm, wie man das Brot verzehrt, so werden wir sie auch verzehren. Also er hat den Glauben gehabt und das Vertrauen auf Gott hat er wirklich gehabt. Ja, es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sprach das ganze Volk, man sollte sie steinigen. Da erschien, gibt mal wirklich Acht auf diesen Gedanken. Schaut mal, die ganze Gemeinde hat gerufen, Kaleb und Josua sollte man steinigen. Das sind Irrlehrer. Sie haben nicht recht erkundet, sie haben nicht recht berichtet. Man sollte sie steinigen. Und ich stelle mir es auch so vor. Wenn Gott nicht reingegriffen hätte, diese Männer Gottes hätten ihr Leben verloren. Aber dann steht so geschrieben, ja, brachte ganzes Volk, dass man sollte sie steinigen, da erschien die Herrlichkeit des Herrn in der Hütte des Stifts allen Kindern Israel. Und der Herr sprach zu Mose, dann kommt zu, was Gott hat gesagt, von dem abtrünnigen Volk. Aber hier ist der so schöne Gedanke, ihr Lieben, auch wir möchten nicht verzagen. Auch wir möchten uns nicht fürchten, wenn es nicht so geht, wie wir manchmal denken. Wie wir uns vorstellen, es sollte so und so sein. Aber wenn immer wieder wir zu Gott kommen und die Herrlichkeit Gottes, und ich glaube, jeder, der hier sitzt, er weiß ganz genau, was die Herrlichkeit Gottes ist. Wenn wir in der Not sind und zu Gott schreien, liegen vielleicht auf dem Boden oder sind auf den Knien und heben unsere Hände auf und wir sehen keinen Ausweg. Aber wir beten zu Gott, ihr Lieben, dann erfahrt man, wie eine Freudigkeit in die Seele kommt. Man weiß, der Herr hat das Gebet gehört. Ich glaube, wir haben das auch alles so erfahren. Und der Gedanke war mir hier so wichtig, also das Volk war in der Not und sich gefürchtet, aber die Herrlichkeit Gottes ist erschienen. Und dann muss das ganze Volk weichen und stille sein. Das ist Gott. Die Herrlichkeit Gottes steht für sein Volk, für seine Kinder. Und er wird alles recht führen, wie es vor ihm recht ist. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass auch wir möchten unser Vertrauen oder nicht Angst haben, was vor uns ist. Menschen möchten manchmal uns in die Enge treiben, aber der Herr nicht. Der Herr mit seiner Herrlichkeit bringt er immer wieder uns ans Licht. Und im 14. Kapitel möchten wir noch lesen. Ja, das ist ja nicht gelesen. Und der Herr sagt dann so im 11. Vers, sagt er zu Mose, wie lang will dieser Volk also gegen mich murren? Wie lang soll es sein? Und er hat zu Mose gesagt, also ich will sie alle vertilgen. Von dir will ich einen Stamm erwählen, der viel größer ist. Und Mose ist wieder drein dazwischen gegangen. Herr Gott, du mach doch das nicht. Was werden die Ägypter sagen? Mach's doch nicht. Ihr Leute, ihr Lieben, das ist so interessant, dass Gott sich auch überreden lässt von den Kindern Gottes. Dass Gott die Gebete erhebt und lässt sich überreden, wenn Kinder Gottes flehen und bitten, sind aber auf dem rechten Stand, dann sagt Gott, gut, auch diesmal will ich dich erheben. So hat er auch beim Volk Israel gemacht und hat auch wirklich denen geholfen. Aber vom 23. und 24. Vers noch in diesem Kapitel 14, da lasst uns mal so schön, es steht so schön geschrieben, Vers 23, 24. Deren soll keiner das Land sehen, das haben wir schon erwähnt, das ich ihren Vätern geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, wer mich verlästert hat. Jetzt sagt er so schön, aber, also das Volk Israel, wo gelästert hat, die Vornehmste, keiner soll ins Land reinkommen. Warum? Weil sie haben ihr Vertrauen nicht auf Gott gesetzt. Sie haben gelästert, Gott kann uns nicht in das Land bringen. Und die dürfen auch, sind auch nicht reingekommen. Jetzt sagt der Herr so schön, aber mein Knecht Kaleb, darum, dass ein anderer Geist in ihm ist und er mir treulich nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, darin er gekommen ist, und sein Same soll es einnehmen. Es möchten wir uns alle so in Gedanken fassen und sagen, schaut mal, dass in uns nicht der Geist der Furcht und Verzagtheit nicht stattfindet, welchen den 10 Kundschaften war. Schaut mal, 10 Stück waren dagegen und nur 2 waren recht und gerecht. Und der Herr, und Gott spricht jetzt selbst, aber Josua und Kaleb, in den mein Geist ist, die sollen in das Land einkehren. Und sie sind auch eingegangen in das Land. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, wenn wir den Geist Gottes, die Herrlichkeit Gottes immer wieder verspüren, ihr Lieben, lasst uns nicht murren, lasst uns nicht unzufrieden sein, wenn es vielleicht manchmal nicht geht, wie ich denke und wie ich meine, sondern unsere Hoffnung auf den Herrn setzen. Er wird immer wieder einen Ausweg finden. Das hat er auch beim Volk Israel getan, wenn er es ausgeführt hat. Da war das Meer, hinter war der Feind. Und die Israeliten haben gedacht, so, jetzt sind wir da mitten, jetzt sind wir am Ende. Aber der Herr hat nicht so gedacht, der Herr hat einen Ausweg gefunden. Er konnte das Meer, oder drin das Wasser, dass sie konnten trocken durchgehen. Und so will der Herr auch uns helfen, immer wieder uns helfen, dass auch wir sollen auf seiner Seite den Geist Gottes besitzen. Und jetzt möchten wir so neutestamentlich fragen, schon so oft hat man gehört, schaut mal, es ist jetzt nicht so wie Kundschafter, aber die sind zurückgekommen und haben Bericht gegeben, das Land über die Leute und so. Und wenn wir heute die Frage stellen, wer ist Jesus Christus? Und da werden wir auch verschiedene Antworten bekommen. Zum Beispiel im 53. Psalm sagt der Psalm ist so, die Toren sagen in ihrem Herzen, es ist gar kein Gott. Und der Psalmist erwähnt sehr viel solche Gedanken, wo sagen, es ist kein Gott, so sagen die Toren und die von Gott nichts wissen wollen. Und so auch uns in unserer Zeit, wenn man manchmal den Menschen fragt, was sagst du von dem Herrn Jesus Christus? Oh, du kannst verschiedene Antworten bekommen. Aber wenn du dann sagst, nein, das ist der Erlöser, der wird dich von der Sünden, will er dich retten, dass du nicht verloren gehst, dass du in die Herrlichkeit Gottes kommst, was Gott für dich hat zubereitet, das kann doch nicht sein. Ohne Sünde kann man doch nicht leben. Doch der Herr Jesus Christus macht dich frei von den Sünden. So verschiedene Antwort. Und diese Frage war auch im Herr Jesus Christus sehr interessant gewesen. Wer welchen Bericht gibt über ihn? Und in Lukas 9 hat der Herr selber die Frage auch gestellt. Und das lesen wir im 18. Vers. Und es begab sich, da er allein war und betete und seine Jünger zu ihm traten, fragte er sie und sprach, wer sagen die Leute, dass ich sei? Was sagen die Leute, dass ich Jesus Christus bin? Als wen rechnen sie mich? Was bin ich? Was sagen die Menschen? Schaut mal, was für eine Einstellung die Menschen haben. Ich weiß, wir sind lauter Bibelleser, aber es ist immer wieder wichtig, wenn wir es wieder nochmal lesen. Sie antworten, sprachen, sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere haben gesagt, du bist ein Meister. Und das reicht, weil du bist ein Meister. Und hier sagen die Jünger, manche sagen, du seist der Johannes der Täufer. Etliche aber, du seist Elia, also der von der erste Prophet, einer bist du. So sagen sie es. Etliche aber, es sei der alten Propheten einer auferstanden. Etliche sagen, wir wissen nicht. Wir wissen, Propheten waren im Alten Testament viel gewesen. Und doch wohl ist einer auferstanden und das ist der, der läuft jetzt unter uns rum. Das ist einer von diesen alten Propheten. Und so, hier ist nicht alles beschrieben, was die Menschen von ihm alles halten. Und so ist die Frage gekommen, aber wichtig ist jetzt so, und der Herr Jesus wollte jetzt wissen, was sagt ihr aber über mich? Und dann lesen wir im 20. Vers, er aber sprach zu ihnen, wer sagt ihr aber, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach, du bist der Christus Gottes. Ihr Lieben, das ist so ein schöner Gedanke, dass wir so schön möchten sagen, Jesus Christus ist unser Erlöser. Und auch wenn sie uns fragen, in welche Gemeinschaft gehst du? Ich gehe in die Gemeinde Jesus Christus, wo ohne Sünde, wo Bekehrung, Heiligung hängt und ohne Sünde lebt. Ich gehe dorthin und da bin ich ganz sicher, da ist der Herr Jesus Christus, dass wir auch möchten so sagen wie Petrus, du bist doch Christus. Klar, es kommen Zeiten manchmal, wo wir vielleicht nicht so ganz die Antwort recht sagen können. Das war auch beim Petrus gewesen. Aber wenn uns jemand die Menschen fragen, oder wenn wir Menschen fragen, was meinst du von Jesus Christus? Und sie vielleicht eine ganz andere Antwort sagen, dass wir können sagen, nein, Jesus Christus ist der Einzige, der vom Himmel gekommen ist, um uns erlesen, um uns in den Himmel zu rufen und einzunehmen im Himmel. Dass wir ganz getrost sagen, ja, es ist unser Erlöser. Und auch dann bekennen, sagen, ja, dass nur die gehen in den Himmel ein, die bekehrt und heilig und rein nach dem Wort des Herrn leben. Und die wird der Herr dann aufnehmen. Und das ist auch für uns, soll es wichtig sein, dass auch wir sagen, es könnten, ja, du bist Jesus Christus. Und das aus eigener Erfahrung. Nicht, dass wir das sagen möchten, wir haben es gesehen. Unsere Eltern haben den Herrn Jesus angebetet und sie waren fromm gewesen. Sondern ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir sagen können, ich habe es selbst erfahren. Warum? Wie haben wir das erfahren? Wenn ich bekehrt bin und bin ein Kind Gottes und bin geheiligt, ihr Lieben, dann steht in mir niemals Gedanken können kommen, aber niemals ein Verlangen von der Welt oder mit der Welt mitmachen. Und ich habe mir wohlgefallen. Der Psalmist sagt, ich sitze nicht mit den Gottlosen am Tisch. Also das möchten auch die Menschen möchten sehen. Und lasst uns wirklich auch die Gesinnung festhalten, dass auch wir, wenn sie von uns Bericht fragen, wer ist Jesus Christus? dass wir ganz genau können sagen, wer der Herr Jesus Christus ist. Und zum Schluss noch ein Gedanken, wo der Herr wirklich es öffnen kann und auch helfen kann, in Lukas 24, mit den Emmaus-Jüngern haben wir so schöne Erfahrung. Lukas 24, die Begebenheit ist uns auch bekannt, aber ich lese im 24. Kapitel von 45. Vers, sagt so schön, da öffnete er ihnen, also den Emmaus-Jünger, da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen, also ist geschrieben, und also musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage und predigen lassen in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünde unter allen Völkern und anheben zu Jerusalem. Es ist der letzte Vers, 48. Vers. Ihr aber seid das allen Zeugen. Also wir sind Zeugen, was der Herr Jesus Christus getan hat, zu was er gekommen ist, was er getan hat, was er gepredigt hat und was wir erfahren haben. Und der Herr Jesus sagt, ihr sollt Zeuge, ihr Lieben, und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht möchten stille sein, nur ja, ich habe es und es reicht mir vielleicht, aber lasst uns beten, nicht nochmal sagen, lasst uns beten für die verlorene Welt, für uns, die den Herrn Jesus Christus verlassen haben, dass sie möchten doch mal zum Besinnung möchten kommen, darüber nachdenken, sie gehen ja wissend in die ewige Verdammnis. Und der Herr Jesus sagt, ihr sollt zeigen, ihr sollt sagen den Menschen, aber nochmal möchte, oder hier möchte ich hinzufügen, nicht vor die Säue werfen, nicht vor die Lästerer werfen, dass sie dann über uns oder über den Herrn Jesus lästern, sondern wo der Herr, er macht uns immer wieder klar. Und wenn du vielleicht manchmal so Gedanken hast, ja, was soll ich tun? Ist doch niemand. Lieben, ich habe es selbst so erfahren. Wenn wir beide sagen, Herr, wenn ich für dich was tun soll, dann leg's vor meine Tür. Und du wirst ganz genau vernehmen, dass der Herr dir Arbeit hat vorbereitet. Wenn ich nicht bitte, dann gibt der Herr mir auch nicht. Dann lebe ich in meinem Leben weiter. Aber wenn ich den Herrn sage, Herr Jesus, ich möchte für dich etwas bisschen tun. Zeig, wo ist der Platz? Was soll ich tun? Und der Herr wird uns unbedingt den Platz zeigen, wo wir für den Herrn Jesus Christus Zeugen können, sagen, das ist unser Herr Jesus Christus, der Erlöser, der für uns das Leben gegeben hat und uns eine ewige Heimat im Himmel hat zubereitet. Das möchte der Herr uns alle schenken, dass wir möchten Zeugen mit Freudigkeit am Herrn sich halten und dass wir möchten immer wieder den rechten Bericht geben, wenn jemand sich fragt oder interessiert, was wir glauben, wo wir hingehen, was in unserem Herzen ist. Amen.